gleich am Start für Gerechtigkeit, unser Podcast für die Justiz Baden-Württemberg. Wir sind wieder da, und zwar die Sonja und
Matthias.
2 Wochen sind schon wieder vergangen seit unserer ersten Folge. Es war eine ziemlich aufregende Zeit, glaube ich. Das erste Mal, sich selber zu hören in dem Podcast.
Ich habe mir vorgenommen, ich höre es mir nicht an. Das habe ich nicht durchgehalten. Ich habe es mir doch angehört. Schwierig.
Ich musste es anhören. Ich wollte wissen, was alle Menschen hören. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen Kritik bekommen oder auch Tipps. Das war ganz hilfreich.
Tatsächlich, Sonja.
Tatsächlich.
Der Tipp war nämlich, dass wir ein bisschen zu oft tatsächlich gesagt haben. Wir werden achten drauf in dieser Folge und in den kommenden Folgen. Für die Folge habe ich mir auch so ein kleines Cheat-Sheet zurechtgebastelt, wo 20 Alternativen für tatsächlich draufstehen.
Ja, und wir werden mal gucken, wie gut wir es durchhalten.
In der Tat, wir werden das durchziehen.
Tatsächlich. Ja, wir haben beim letzten Mal schon angeteasert, was wir heute machen wollen. Wir haben gesagt, dass wir einen Personaler zu Wort kommen lassen wollen und haben aber nicht gesagt, wen. Und vielleicht kurz als Vorspann, im Justizministerium gibt es insgesamt 5 Personalreferate.
Genau, für Richter und Staatsanwälte gibt es 3.
Ja.
Für die ordentliche Gerichtsbarkeit 2, das ist aufgeteilt, weil das einfach der größte Teil unserer Beschäftigten ist in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, nach den Landesteilen und gleichzeitig auch nach den Oberlandesgerichtsbezirken, also das Oberlandesgericht Karlsruhe und der Badische Landesteil ist ein Personalreferat.
Da bin ich.
Und das Oberlandesgericht Stuttgart und der Württembergische Landesteil ist das andere Personalreferat, da bin ich. Und da ist auch unser Gast, den wir gleich noch vorstellen.
Dann haben wir noch das dritte Personalreferat für die Richter. Genau, für die Richter, nämlich die Fachgerichtsbarkeiten. Das ist unser Referat 13.
Also Verwaltungsgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit und auch die Finanzgerichtsbarkeit.
Super, du hast alle erwischt. Dann haben wir noch ein viertes Personalreferat, das ist im Justizvollzug. Die stellen dann auch Justizvollzugsjuristen ein. Genau. Und das fünfte, das ist das jüngste Personalreferat im Justizministerium, das ist nämlich das Personalreferat für das Hauspersonal, also für das Justizministerium selbst.
Muss man vielleicht aber nochmal ganz kurz erklären, also heißt alle, die hier im Haus beschäftigt sind, sei es Leute, die dauerhaft hier sind oder auch so Menschen wie Sonja und ich, die abgeordnet sind, also auf Zeit im Justizministerium.
Die hier also eine Sonderverwendung machen, da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge irgendwann. Was ist eine Sonderverwendung? Wo kann man die alles machen?
Und vor allen Dingen, was für Sonderverwendungen gibt's?
Ja, schon wieder eine Idee.
Sehr, sehr viele.
Gut, jetzt haben wir den Spannungsbogen lange aufrechterhalten. Wen haben wir heute hier? Das ist die Frau Dr. Schäffler. Das ist unsere Referatsleiterin und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Frau Fees, lieber Herr Adams, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich bin schon gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt.
Ja, die Frau Schäffler, Sie leiten das württembergische Personalreferat zusammen mit dem Kollegen und auch das Hauspersonalreferat.
Ja.
Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen, wer Sie so sind?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefanie Schäffler. Ich bin schon seit 2005 in der Justiz und habe da unterschiedlichste Dinge getan und gesehen. Vom ganz klassischen Einstieg, wie es jeder Proberichter tut, war ich bei der Staatsanwaltschaft und ich war auch einmal Strafrichterin am Schöffengericht, am Amtsgericht in Esslingen. Und dann war ich am Landgericht Stuttgart eine ganze Zeit, mein Heimatgericht. Dort habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Dann habe ich eine Sonderverwendung, so wie Sie beide, im Justizministerium absolviert, in einer Fachabteilung. Als Zivilistin mich immer gefühlt und deshalb in der Fachabteilung zivil gelandet. Ich habe dann irgendwann die sogenannte Erprobungsabordnung gemacht, das berühmte dritte Staatsexamen, und war dann am Oberlandesgericht tätig. Auch ein sehr schönes Gericht. Dort habe ich mich auch sehr zu Hause gefühlt. Ja, und dann kam irgendwann die Frage auf, ob ich wieder ins Haus kommen möchte als Referatsleiterin, was ich sehr gern getan habe. Dort habe ich dann zunächst mich um die Notare ein wenig gekümmert. Das ist ein Fachreferat in Abteilung 2 gewesen. Und jetzt bin ich seit bald 5 Jahren hier im Personal tätig, mit Ihnen beiden zusammen.
Ja, da sind wir sehr glücklich. Und Sie haben tatsächlich auch schon einen Mythos angesprochen.
Tatsächlich?
Ach, ja. Wir werden nachher nämlich auch über das dritte Staatsexamen sprechen. Ohne dass Sie es wussten, haben Sie jetzt schon einen Mythos angesprochen. Passt also sehr gut zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns auch ein bisschen was überlegt. Wir haben uns nämlich überlegt, was verbinden wir denn mit Ihnen? Und haben uns Schlagworte überlegt.
Ja, und das erste Schlagwort, beziehungsweise die ersten zwei Worte, die wir uns überlegt haben, ist immer dabei. Müssen wir vielleicht einen Tick erklären. Immer dabei heißt, Sie haben in allem die Finger drin.
Gefühlt. Was Personal anbelangt.
Und gefühlt auch darüber hinaus.
Okay.
Meiner Wahrnehmung nach gibt es fast nichts, wo Sie nicht irgendwie damit befasst sind.
Aha. Ja gut, ich glaube, das bringt die Aufgabe natürlich mit sich. Personal ist sehr vielschichtig. Es geht natürlich in allererster Linie um die Menschen. Es geht aber natürlich auch um fachliche Themen, weil wir die richtigen Menschen für die richtigen fachlichen Themen suchen und das zusammenbringen wollen, matchen wollen. Und dafür ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man halt beide Felder kennt, bespielt und auf die Art und Weise idealerweise perfekte Paare bildet. Ob das immer gelingt, weiß ich nicht, aber so verstehe ich, glaube ich, unsere Aufgabe.
Eine weitere Floskel, wir haben gesagt, Sie haben 1000 Bälle in der Luft. Da muss man vielleicht auch erklären, wir hatten einen Kollegen, der war vor uns hier im Justizministerium und der hat es uns so erklärt, hier im Justizministerium hat man 1000 Bälle in der Luft und unsere Aufgabe ist, keinen fallen zu lassen. Und das sehen wir bei Ihnen auch. Es laufen ganz viele Dinge über Ihren Tisch.
Ja, also das muss man erst mal ein bisschen lernen, wenn man die Aufgabe übernimmt, dass das tatsächlich so ist. Am Anfang ist da schon auch eine gewisse Überforderung mal kurzzeitig da. Und ich kann auch berichten, es ist nicht so, dass nie ein Ball herunterfällt. Wichtig ist, dass man den dann in guter Art und Weise wieder aufsammelt.
3-Sekunden-Regel.
Zum Beispiel. Die auch ausdehnbar ist auf 10 Sekunden.
Zum Beispiel. Aber ich habe den Eindruck, das gelingt uns in unseren Referaten eigentlich ganz gut. Und wichtig ist, dass man da sich einfach aufeinander verlassen kann und einfach auch offen und ehrlich miteinander umgehen kann, wenn mal was verrutscht. Weil das halt mal was verrutscht, gehört, glaube ich, dazu.
Ja, mit einem Augenzwinkern haben wir jetzt noch was Drittes aufgeschrieben. Wir haben aufgeschrieben, modisch immer vorne dabei.
Wow. Das höre ich gerne.
Ja, wollen wir mit den Mythen starten, über die wir heute sprechen wollen?
Genau, wir haben uns überlegt, wie wir das jetzt aufziehen, diese Folge. Und wir haben gedacht, es gibt eben Mythen, Dinge, die sich halten, die so vielleicht nicht stimmen oder die man vielleicht ein bisschen erklären muss. Haben gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger, um mal alles zu besprechen, was irgendwie mit Personal zu tun hat. Und den ersten Mythos, den wir uns aufgeschrieben haben, das ist, für die Justiz zählen nur die Noten.
Schön. das ist natürlich Quatsch. Aber Fakt ist natürlich schon, dass die Noten eine starke Aussagekraft für die erste Schwelle haben. Ja, also für die erste Schwelle kommen wir wirklich mit einer Bewerberin oder mit einem Bewerber ins Gespräch. Und dazu stehen wir auch, weil wir schon der Überzeugung sind, dass es einfach einen gewissen Nachweis einer Fachkompetenz braucht, um in diese Berufe des Richters, der Richterin, des Staatsanwalts, der Staatsanwältin hineinzugehen. Das sind Berufe, die mit einer großen Verantwortung von Tag 1 an verbunden sind. Und das richtige, das juristische Handwerkszeug, das Rüstzeug muss einfach vorhanden sein. Und da legen wir eben die Schwelle bei einer gewissen Note. Momentan
zu der wir gleich noch kommen.
Ja, okay.
Bei unserem zweiten Mythos.
Ja, gut. Von dem her ist es einfach eine gewisse Ausgangsvoraussetzung, aber uns interessiert natürlich vor allem, wie ist der Mensch, der hinter diesen Noten steht, passt er zu uns in unsere Justizfamilie? Was bringt er mit? Was motiviert ihn? Was sucht er? Was stellt er sich von seinem Berufsleben vor? Welche Ziele hat er? Das versuchen wir, glaube ich, in den Bewerbungsgesprächen auch meist so ein bisschen herauszuhören. Mhm. Ja.
Genau, vielleicht können wir da kurz was dazu sagen. Wie läuft so ein Bewerbungsgespräch ab bei uns für den höheren Justizdienst? Also die finden alle statt bei uns in Stuttgart im Justizministerium. Die dauern so, Pi mal Daumen, eine Stunde, würde ich sagen. Und die dienen einfach dazu, dass man sich wechselseitig kennenlernen kann. Frau Schäffler hat es ja gerade schon gesagt, wir wollen so ein bisschen reinfühlen, was ist die Motivation, wie ist die soziale Kompetenz von der Bewerberin oder dem Bewerber, aber auch in die andere Richtung, dass die Bewerberinnen und Bewerber uns kennenlernen können, uns Fragen stellen können, zum Einstieg alles, was wir hier im Podcast noch nicht beantwortet haben, also hoffentlich nicht so viele. Genau, und dann sprechen wir auch so ein bisschen noch drüber, wie der Einstieg aussehen kann und auch was für konkrete Verwendungen in Betracht kommen.
Und meistens sind zwei von uns dabei, ne? Also der Referatsleiter, genau. Je nachdem, um was es geht, örtlich und fachlich, und der wird begleitet von einem der Kollegen.
Genau, ja. Da ist immer ein Referent dabei, also so jemand wie Matthias oder ich, und wir sind dann nachher auch die Kontaktperson. Das ist wirklich auch eine Aufgabe, die ganz viel Spaß macht. Also das Bewerbergeschäft ist wirklich aufregend, und es ist schön, finde ich, den Kontakt zu den Leuten zu halten und auch viele unterschiedliche Geschichten mitzubekommen. Mhm. Also was man in Bewerbungsgesprächen auch manchmal dann für Geschichten und verschiedene Wahlstationen, die Leute machen, oder was ich nie vergessen werde, einer hat mal erzählt, dass er bei der Weltmeisterschaft für den Zauberwürfel lösen mitgemacht hat. Das werde ich niemals vergessen. Also liebe Grüße nach draußen. Das wird mir mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben. Ja, also sowas gibt's ja immer. Ja.
Was schon auch aus meiner Sicht, die ich jetzt ja dann 5 Jahre mache, besonders schön ist, dass man die Leute dann begleitet. Ja, also dass man einfach mitbekommt, wie geht die Entwicklung, dass die Person an Tag 1 in diesem Bewerbergespräch sagte, ich möchte ABC. Und wenn ich sie dann 4 Jahre später im Planmäßigkeitsgespräch höre, kann das völlig anders sein. Es kann aber auch dabei geblieben sein. Die Kollegen machen einen ganz großen Strauß an Erfahrungen. Und wir sind dann immer diejenigen, die dabei behilflich sind, an die richtigen Stellen dann weiterzuführen. Und das macht schon viel Spaß. Mhm.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wenn Sie von Planmäßigkeitsgespräch sprechen. Wir haben eine Probezeit, also man wird eingestellt als Richter auf Probe, ist dann bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft tätig, 4 Jahre lang, und 2 Jahre bei Gericht, 2 Jahre bei der Staatsanwaltschaft oder andersrum. Und ganz am Ende steht dann das Planmäßigkeitsgespräch an, wenn es dann darum geht, wo bekommt man seine erste Planstelle. Genau, das ist das Planmäßigkeitsgespräch.
Was vielleicht auch noch so ein bisschen in diesen Mythos, es zählen nur die Noten, reinspielt, ist, was passiert denn nach der Einstellung? Wie relevant sind da die Noten noch?
Gut, also als Jurist ist man es ja, glaube ich, gewöhnt, immer sich einer gewissen Beurteilungsmethodik zu unterwerfen. So sind wir halt sozialisiert. Und so geht es für unsere Proberichter dann tatsächlich auch weiter. Wir haben für die Proberichter ein gewisses Beurteilungssystem. Das ist, glaube ich, für beide tatsächlich ganz hilfreich. Einerseits für uns als Personaler, weil wir das Feedback von den Behördenleitern jeweils bekommen. Wie geht's dem neuen Kollegen? Wie findet er sich ein? Funktioniert es gut oder gibt's noch irgendwo Probleme? Gleichzeitig ist es aber auch ein Feedback für den, der beurteilt wird, weil auch ich kann mich noch sehr gut an meine erste Zeit bei der Staatsanwaltschaft erinnern, wo ich schon auch am Anfang immer mal wieder einer gewissen Kritik ausgesetzt war, weil ich halt einfach den Job noch nicht konnte und dann einfach verunsichert war auch, läuft es, mache ich das richtig? Und als ich dann die erste Probezeitbeurteilung bekam und da stand drin, dass alles super ist, das war für mich ein ganz wichtiges Signal. Und damit kam ich dann auch nochmal wieder besser in die weitere Station rein. Und das Beurteilungssystem ist am Anfang relativ engmaschig. 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, also da bleiben wir dran. Und dann wird es etwas lockerer, dann alle 12 Monate, bis wir dann zu der von Ihnen schon zitierten berühmten Planmäßigkeit kommen.
Ja. Genau, und das ist dann aber auch die Grundlage für weitere Entscheidungen, die wir treffen. Also Klassiker sind immer Beförderungsstellen und nicht die Examensnote. Sondern
ja, vielen Dank, dass Sie auf die Ausgangsfrage nochmal zurückgekommen sind.
Und wir sind jetzt immer drumherum geschwirrt um die Frage, die Examensnote, aber drüber gesprochen haben wir noch nicht.
Ich beantworte meine eigenen Fragen auch sehr gerne selber. Wo wir auch schon drumherum geschwirrt sind.
Ja, die Examensnoten.
Ist das?
Was willst du noch was anderes erzählen?
Ich wollte sagen, der zweite Mythos.
Ja, das ist das. Ich wollte auch überleiten. Okay, jetzt haben wir 2 Überleitungen. Wir sind beim zweiten. Ja, auf jeden Fall. Der zweite Mythos, unter 2-stellig geht in der Justiz Baden-Württemberg nichts. Jetzt sind wir bei den Examensnoten angekommen.
Ja, also da hilft ja ein kurzer Blick auf unsere Homepage, dass dem nicht so ist, sondern dass wir in den höheren Justizdienst einstellen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat in der Regel über 2x8,0 verfügt. Genau, und dann, das ist die Hürde, von der ich vorher gesprochen habe, das ist so ein Gespräch mit uns kommt, wo wir uns dann einfach auch einen persönlichen Eindruck machen. Und wenn ich Also der schlaue Jurist hört mit, in der Regel. 2x8 bedeutet natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Wir weichen davon auch ab in begründeten Einzelfällen.
Da nach gibt's oben und nach unten?
Ja, genau, genau.
Ja, und wenn ihr jetzt knapp unter den 2x8 Punkten liegt und euch überlegt, lohnt sich das nicht, hat ja auch in der letzten Folge schon gesagt, meine Telefonnummer steht auf unserer Bewerber-Website, also ihr müsst euch da auch nicht sofort bewerben, ihr könnt euch auch einfach mal telefonisch melden und dann kann ich da eine erste Einschätzung abgeben. Passt es nicht, muss man sich vielleicht im Detail angucken, also da kann ich euch nur ermutigen, seid da nicht zu schüchtern oder zu zurückhaltend, sondern meldet euch einfach.
Genau, deswegen werfen wir auch auf den Infoveranstaltungen mit unseren Visitenkarten um uns, damit die Leute uns anrufen, dafür sind wir da, das machen wir gerne.
Und was man zu dem Mythos vielleicht noch hinzufügen muss, ist auch eine Frage, die ich öfter am Telefon gestellt bekomme. Wie sieht es denn in den Fachgerichtsbarkeiten aus? Und da kann man sagen, es sind die gleichen Regeleinstellungsvoraussetzungen. Da machen wir keinen Unterschied. Wenn ihr euch nochmal die Bewerbungsunterlagen anguckt, das ist eine Bewerbung. Wir sind, wie das so schön heißt, personalverwaltende Dienststelle für alle Gerichtsbarkeiten. Das heißt, ordentliche Gerichtsbarkeit, Fachgerichtsbarkeiten und auch der Justizvollzug könnt ihr euch einfach bei uns bewerben. Das sind die gleichen Voraussetzungen.
Genau. Ihr könnt also, wenn ihr euch bewerbt, werdet ihr bestimmt auch Verwendungswünsche angeben. Das heißt, zum einen in fachlicher Hinsicht, aber auch in örtlicher Hinsicht. Da kommen wir jetzt gleich auf den dritten Mythos. Aber zunächst mal kurz noch zur fachlicher Hinsicht. Ihr könnt auch mehrere Sachen auswählen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich weiß noch nicht, will ich in die ordentliche oder will ich doch Arbeitsrichter werden, könnt ihr auch beide Felder quasi bei ihrer Bewerbung ankreuzen und dann sehen auch mehrere Personalreferate diese Bewerbung. Wir sitzen alle auf einem Gang und sprechen miteinander. Das heißt, wir bleiben dann auch mit Ihnen oder mit dir in Kontakt und kriegen das dann zusammen hin, wo wir den besten Einstieg finden. Gut, dritter Mythos, haben wir gesagt. Jetzt in örtlicher Hinsicht. Wenn ich den Standort A angebe, werde ich sicherlich woanders hingesteckt. Was steckt dahinter? Frau Schäffler lacht schon.
Ich frage mich wirklich, wo das herkommt. Aber in der Tat, ich habe das auch schon mal persönlich gespiegelt gekriegt, dass das ein Mythos sein soll. Also ich kann noch mal klar sagen, die Personalreferenten, da spreche ich auch für meine Kollegen, machen es sich nicht zum Ziel, die Bewerber zu ärgern. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, wir versuchen möglich zu machen, was machbar ist. Wir sind ein Flächenland, wir haben 108 Amtsgerichte, 17 Landgerichte und entsprechend 17 Staatsanwaltschaften und auch die Fachgerichte, die sind nicht ganz so weit verzweigt, aber in der ordentlichen Gerichtsbarkeit haben wir diese vielen Standorte. Wir als Personalreferenten haben natürlich die Aufgabe, nicht nur die Bewerber glücklich zu machen, das aber auch, sondern auch die Behörden halt auszustatten mit dem Personal, das es braucht. Und diese beiden Ziele versuchen wir so gut wie möglich unter einen Hut zu bringen. Ich bemühe mich auch immer, transparent zu sein und den Bewerbern deutlich zu spiegeln, was möglich ist, was nicht möglich ist. Ich kann berichten, dass wir, wenn Wunschbezirke angegeben werden, in den allermeisten Fällen diese Wunschbezirke bedienen können. Das gilt auf jeden Fall für Württemberg. Im Badischen, da müssen Sie mir vielleicht sogar helfen, Frau Fees, weiß ich, es gibt halt diese Top-Highlights. Ne?
Ja, Heidelberg. Wir haben ein paar Hotspots, ja, die sehr beliebt sind, gerade weil dort natürlich auch Unis-Standorte sind, wo viele Leute hinwollen oder Leute sind, die nicht mehr weg wollen. Das sind gerade Heidelberg, Mannheim sind sehr beliebt. Freiburg habe ich am ersten Tag gelernt, da will jeder hin und keiner mehr weg. Ist auch sehr beliebt.
Genau. Ja. Über Baden lacht die Sonne, so war ich glaube schon immer. Ja, aber ich glaube für uns alle gilt unterm Strich, wir sind wirklich händeringend bemüht, das möglich zu machen, was wir können. Und selbst wenn wir das dann nicht an Tag 1 können, können wir das eigentlich meistens an Tag 2. Von dem her ist da immer mein Anliegen an die neuen Kollegen, bringen Sie uns ein bisschen Vertrauen entgegen und dann bekommen wir das auf gute Art und Weise miteinander hin.
Ich denke, wir haben da ja auch oder geben den Bewerberinnen und Bewerbern auch ein Stück weit Planungssicherheit. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, stimmt heute immer noch. Nach dem Bewerbungsgespräch melden wir uns zurück und im absoluten Regelfall auch mit dem ganz konkreten Angebot. Das heißt, wir sagen euch, das ist die Behörde, in der ihr starten werdet. Wir haben es ja vorher schon gesagt, auch im gleichen Landgerichtsbezirk sind im absoluten Regelfall die zwei Stationen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Das heißt, man weiß dann auch schon relativ gut, was auf einen zukommt. Mhm. Was wichtig ist, wenn es Ortswünsche gibt, wenn es Wünsche nach Veränderungen gibt, auf die können wir reagieren, können wir aber nur reagieren, wenn wir es wissen. Mhm. Das heißt, da muss man halt einfach im Kontakt bleiben, aber das ist auch so angelegt bei uns. Sie haben es ja, Frau Schäffler, gerade schon gesagt, es gibt alle 6 Monate am Anfang eine Beurteilung. Da gibt es auch ein Gespräch mit dem, der die Beurteilung macht, also im Regelfall der Behördenleiter oder bei den Amtsgerichten der Präsident vom Landgericht. Und da spricht man auch drüber, wie es läuft. Und da hat man auch die Möglichkeit zu sagen, ich will mich verändern. Also wir müssen es halt wissen.
Genau. Wer es dem der Behördenleiterin oder der Personalerin nicht sagt, dann kann man auch keine Wünsche erfüllen. Gut, der 4. Mythos. Die Justiz ist komplett starr. Einmal bei der Staatsanwaltschaft, immer bei der Staatsanwaltschaft. Und man kann auch sagen, einmal bei Gericht, immer bei Gericht.
Ja, da kann man eigentlich direkt anknüpfen an das, was wir gerade schon sagten. Also grundsätzlich gilt, man hat die 2 Stationen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, sodass man auch einfach mal richtig reinkommt. Das ist nochmal anders als im Referendariat. Man kann in 2 Jahren Staatsanwalt da sein, deutlich besser erspüren, ob das was für einen ist. Und das gilt natürlich auch für die Gerichtsseite. Dann sprechen wir im Planmäßigkeitsgespräch darüber, welches Resümee zieht man. Sieht man sich eher als Richter, sieht man sich eher als Staatsanwalt? Viele können die Frage an der Stelle schon beantworten, nicht alle. Und das muss auch nicht sein. Wir haben die Einheitslaufbahn in Baden-Württemberg, zu der stehen wir, das halten wir für richtig. Die wollen wir behalten. Und deshalb sind Wechsel zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft eigentlich im ganzen Lebenslauf möglich. Was ich übrigens auch für einen echten Vorteil bei der Justiz erachte, diese Flexibilität und diese Möglichkeit, sich selbst einfach immer wieder neu kennenzulernen und entsprechend auch zu verändern. Ich habe das auch in den Beförderungsämtern noch, dass gewechselt wird vom Oberstaatsanwalt hin möglicherweise zum Vorsitzenden Richter oder zu einem Vauri, weiterer aufsichtsführender Richter, Abteilungsleiter bei einem Amtsgericht. Genau. Also diese Wechsel sind möglich und auch hier gilt natürlich, die Erwartung, dass sie mich anrufen und ich das morgen umsetze, ist vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber wir müssen das wissen. Wir müssen darüber sprechen und dann machen wir das möglich. Und übrigens auch Fachgerichtsbarkeit übergreifend. Ich habe das auch ganz oft, dass ich höre, der Herr X möchte eigentlich in die Arbeitsgerichtsbarkeit. Mhm. Das ist eine sehr kleine Gerichtsbarkeit. Da sind die Wechsel einfach manchmal einfacher und manchmal weniger einfach. Dann haben wir das auf unserer Liste und wir setzen das um, sobald es möglich ist. Ich könnte Ihnen jetzt aus dem Stegreif 5 Fälle aufzählen, wo das so funktioniert hat.
Und auch mit dem Justizvollzug sind wir auch verzahnt.
Absolut.
Genau.
Interessante Sonderverwendung, ja.
Genau. Gerade Sonderverwendungen kann man machen, wenn man im Justizvollzug zum Beispiel startet und dann zur Staatsanwaltschaft eine zeitweise tätig wird, aber auch andersrum. Es gibt im Justizbereich Kolleginnen und Kollegen, die dann in den Vollzug für eine Zeit lang wechseln. Oder es gibt solche Kolleginnen und Kollegen, so wie Matthias und mich, die eine Zeit lang in Justizministerium reinschnuppern. Das sind die Sonderverwendungen, die man so gegen Ende der Probezeit, Anfang der Planmäßigkeit, da ist so der typische Zeitraum, wo man sowas macht, ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal ausführlicher drüber reden. Was sind Sonderverwendungen?
Ja, weil das einfach so
ein breites Feld
sind. Das würde, glaube ich, den Rahmen
genau
sprengen.
Jetzt. Aber wir schreiben es uns fett auf, dass das auf jeden Fall noch ein Thema wird. Ja, Frau Schäffler, Sie haben noch einen weiteren Mythos von sich aus angesprochen, ohne dass wir es geplant hatten, das 3. Staatsexamen.
Ja, was ist das? Die Erprobungsanordnung. Also rein förmlich ist es ein Baustein, den man braucht, laut unserem Anforderungsprofil, wenn man sich auf ein Beförderungsamt bewerben möchte. Also Beförderungsamt, wir haben es vorher von der R-Besoldung gehabt, wir steigen alle in R1 ein. Und wenn man in R2 kommen will, bewirbt man sich auf ein sogenanntes Beförderungsamt. Das könnten dann beispielsweise am Amtsgericht sind es diese sogenannten Abteilungsleiter, die Vauris. Am Amtsgericht ist natürlich auch der stellvertretende Direktor oder der Direktor. Das sind auch Beförderungsämter. Am Landgericht sind es Vorsitze von Kammern. Bei den Staatsanwaltschaften ist das der ESTA. Herr Adams, nicht wahr? Der erste Staatsanwalt ist am Beförderungsamt.
Seit 4 Wochen an meiner Tür hängt. Mhm.
Und er wird immer noch rot, wenn er davon spricht.
Genau.
Es gibt Schlimmeres.
Genau, und der Oberstaatsanwalt ist das R2-Amt dann bei der Staatsanwaltschaft, für welches man eben diese Erprobungsabordnung dann braucht. Also alles ab R2 braucht die Erprobungsabordnung. Die Erprobungsabordnung ist eine spannende Zeit. Das ist so eine Phase, die man bei einem Obergericht oder bei der Generalstaatsanwaltschaft verbringt. Die Dauer kommt darauf an, in welchem Bereich. Ich selber habe das im Zivilrecht gemacht, 9 Monate lang in einem OLG-Senat. Dort arbeitet man als Beisitzer mit und bei der Generalstaatsanwaltschaft macht man die klassischen Aufgaben eines Dezernenten. Und dann bekommt man eine sogenannte Anlassbeurteilung aus Anlass des Endes der Erprobung und die Kollegen des Obergerichts oder der Generalstaatsanwaltschaft teilen dann eben mit, wie lief's. Was bekommt man da für eine Note? Und wie gesagt, das Ziel ist eine erfolgreich absolvierte Erprobungsabordnung, was in den allermeisten Fällen entsprechend auch gelingt. Das kann ich an dieser Stelle berichten. Deshalb ist es mit dem dritten Staatsexamen. Also wir haben keine Durchfallquoten von 25%.
Und auch keine Klausuren.
Und kein Repetitorium.
Ja, genau, man muss eigentlich nur richterlich oder staatsanwaltschaftlich arbeiten.
Ja, super. Also ich glaube, wir haben viele Mythen besprochen, haben auch einige Themen gestreift, die wir, glaube ich, nochmal aufbohren müssen, über die wir noch ausführlicher berichten wollen.
Und wenn wir irgendwas nicht gestreift haben, was euch trotzdem interessiert, dann meldet euch.
Ja, wir sind über jeden Mythos, der uns noch berichtet wird, sind wir dankbar und den greifen wir gerne auf. Wir haben natürlich auch ein kleines Dankeschön für Sie dabei. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben Sie schon eine?
Ich kann nie genug Kleiderbügel
haben. Ja, genau, also wir haben unseren Kleiderbügel von seinem Staat für Gerechtigkeit, den halte ich gerade in die Kamera, den haben wir Ihnen mitgebracht, ganz exklusiv.
Perfekt, ja, vielen Dank.
Für Ihre Fingern, Robe.
Kann man den Fingern einer Hand abzählen, wie viele von denen wir schon ausgegeben haben.
Ja.
Mhm. Fühle mich geehrt, vielen Dank.
Genau, und jetzt gucken wir mal in die Justizvollzugsanstalt zu Marv und Lukas, was die uns heute so berichten.
Ja, herzlich willkommen auch von uns. Mein Name ist Lukas.
Ich bin Marvin.
Wir zwei dürfen heute in der Rubrik Aufgeschlossen für euch sprechen und geben euch den Blick durchs Schlüsselloch. Hinter die Mauer.
Hinter die Mauer, in den Justizvollzug. Genau, wir wollen in der Folge ein bisschen spoilern tatsächlich schon in die nächste Folge von Matthias und Sonja. Die haben nämlich einen Gast in der nächsten Folge, der erzählen wird, wieso sein erster Tag im Vollzug war, beziehungsweise sein erster Tag in der Justiz, in der Allgemeinjustiz. Der Podcast geht ja nicht um den Justizvollzug, das ist ja vor allem unser Part. Genau, und da wollten wir einfach so vielleicht einfach auch mit einsteigen und was über uns erzählen. Ich würde einfach den Anfang machen in dem Fall.
Ja, erzähl mal.
Von meinem ersten Tag, die Frage ist, was soll ich da überhaupt erzählen? Ja, das ist immer so, oh, wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ich gebe dir den Anfang. Wie bist du an dem Tag aufgestanden? Was ging da in deinem Kopf vor? Hast du dich anzogen oder hast du deine Uniform in der Tasche mitgebracht oder bist du schon Uniform hierher?
Also das erste, was man ja schon sagen muss, der erste Tag im Vollzug ist ja, also der erste Tag ist ja eigentlich das Vorstellungsgespräch. Da war man ja zumindest einmal kurz drin und hat es mal zumindest gespürt, wie es ist hinter der Mauer. An dem Tag selber, man kriegt seine Uniform vorne weggeliefert, die hat man ja schon zu Hause, man zieht sich um. Und dann ist natürlich die Frage, was erwartet mich jetzt? Das ist ja schon irgendwie allein diese Uniform. Ich gehe mit Uniform raus. Die Leute gucken ja irgendwie schon an. Das ist ja schon irgendwie einfach anders, komisch.
Polizei, da.
Ja, bin hergefahren. Ich bin da tatsächlich gar nicht mit zu vielen Gedanken losgefahren und bin recht aufgeschlossen eigentlich hier reingelaufen. Und das fängt dann schon an, so Schleusensystem.
Hast du das jetzt so gesagt, aufgeschlossen wegen dem Podcast? War das so Marketing oder war das jetzt so? Nee, das war echt, okay.
Ja, Schleuse halt rein, Handy abgeben, das finde ich auch schon irgendwie dubios. Das war das erste Mal so ohne Handy. Man ist irgendwie nicht erreichbar. Klar, erreichbar ist es trotzdem, aber es ist einfach komisch, das Handy
wegzulassen. Nee, nicht erreichbar.
Naja, nicht direkt. Ja, man muss sich halt verbinden lassen im Grunde. Ja. Ja, dann sind wir rein. Ich wurde abgeholt vorne. Dann sind wir unten in die Verwaltung reingelaufen und da bin ich ins erste Pettnäpfchen getreten. Wir haben ja Schulterklappen, die unseren Dienstgrad zeigen. Und die muss man ja in die Uniform reinmachen, reinfädeln. Und ich wurde von nie darauf hingewiesen von einem Kollegen, dass meine Schulterklappen vielleicht andersrum reingesteckt werden sollen. Ich hatte die, keine Ahnung, sowas. Da beschäftigt man sich im Vorfeld.
Vielleicht war damit zusammen, dass dein Dienstgrad damals einfach Anfänger war.
Das kann natürlich auch sein. Aber ist ja kein Problem, kann man berichtigen. Da sind wir direkt losgegangen zum Anschlussleiter. Weil wir mussten ja noch vereidigt werden.
Ja.
Das war, meine ich, einer der ersten Steps. Die Vereidigung, den Eid abgelegt. Und dann
kann ich mich nicht mehr erinnern.
Yes. Nicht so richtig. Das war so einer der ersten Steps. Und dann haben wir im Grunde nur mit dem Ausbilder eine kurze Runde gemacht durch die Anstalt, mal alles kurz gezeigt. Den Schlüsselbund erklärt, wir haben ja doch ein paar Schlüssel mit uns dabei. Es sind noch einige Schließungen, die wir haben. Und dann sind wir auch Stockwerke. Und da bin ich eigentlich nur einem Kollegen übergeben worden, der mir dann so die ersten Steps gezeigt hat auf der Abteilung. Und ja gut, habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, in einem geschlossenen Bereich. Ich bin's schon, ich kannte es zumindest schon, dass es geschlossene Bereiche gibt, dass es untergebrachte Menschen gibt. Aber der Knast ist halt schon nochmal was anderes. Der Vollzug ist halt, in der Klinik ist es eher so ein Klinik-Setting, im Gefängnis ist es eher ein völlig normales Leben, was die Leute irgendwie führen, also ich meine, das war mittags, Mittagszeit. Die kam nachher vom Arbeiten zurück. Da war das beeindruckend überhaupt, die Mengen oder die Massen, die da natürlich dann durchgeschleust werden, von den Bergbetrieben zurück. Und dann haben die da Mittag gegessen auf der Abteilung. Und das war ein völlig normales, die wohnen da ja halt einfach. Das war so.
Und du bist gerade so in ihrer Bude zu Gast.
Ja, genau.
Oder war das eher für dich so, okay, die gucken mich jetzt an, so, Frischfleisch?
Ja, beides. Also man ist ja erstmal in ihrem Bereich so. Das ist ja schon, ich meine, die kennen sich da aus. Man ist ja erstmal so der Neue. Da muss man sich erstmal einfinden natürlich in seiner Rolle als Bediensteter. Und dann natürlich schon auch, klar, die wollen dann Sachen von einem wissen oder auch fordern einen über, die wollen ja auch gewisse Sachen haben und versuchen das natürlich bei neuen Kollegen relativ oft an irgendwas zu kommen, was sie vielleicht von anderen nicht kriegen.
Vorteile.
Ja. Und was mich auch so ein bisschen fasziniert hat, ist überhaupt, das hat sich schon fast ein bisschen surreal angefühlt, dieses, wenn man geht und sich verabschiedet und dann irgendwie trotzdem einen schönen Tag wünscht oder, ich weiß auch nicht, gute Nachtabend sagt oder so Sachen, das ist für uns irgendwie, ich meine, die sind im Gefängnis, die Menschen, das ist ja.
Aber dachtest du an deinem ersten Tag, als du dich dann quasi verabschiedet hast, um keine Ahnung, 15 Uhr? Und zu dem Gefangenen gesagt hast, okay, schönen Mittag, schönen Abend, dachtest du, okay, er wird ihn nicht haben oder dachtest du, passt, kann ich ja schon erleben heute?
Nee, ich dachte eben, gerade aus dem Grund eigentlich, ich dachte ja schon, er kann ihn haben, halt in dem Umstand, in dem er hier sich aufhält. Er ist zwar im Gefängnis, aber er kann ja, obwohl er hier ist, ja trotzdem dem Rahmen schön
Mittag haben. Die wichtigste Erklärung dazu, der Umstand.
Mhm.
Ja. Und dann bist du heim. Und dachte,
ja, also es ist schon tatsächlich jetzt ein bisschen Ballast von einem gefallen, weil es schon natürlich, es steht schon ein bisschen Druck im Raum. Ich meine, es ist alles neu, neuer Arbeitgeber, viele neue Menschen, neue Eindrücke. Ja, und dann halt schon auch am ersten Tag schon sehr fordernde Gefangene, die Sachen haben wollten, die sie dann nicht gekriegt haben. Ja, aber ich finde, dass ich ihn recht gut gemeistert habe den ersten Tag. Und ich bin jetzt auch überhaupt nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Das war echt top. Und ja.
Hast du dich abends auf den nächsten Tag gefreut oder dachtest, boah, morgen werde ich noch mehr oder so vieles erleben?
Nee, ich habe mich tatsächlich darauf gefreut. Also ich habe das völlig positiv mitgenommen, das Ganze, ja.
Perfekt. Ja. Und irgendwas, hattest du Angst?
Angst gar nicht, Respekt, also brutalen Respekt. Okay. Vor allem, ja gut, vor 11 Jahren, da war ich Mitte 20, war jetzt nicht ganz, ganz jung, schon ein bisschen Lebenserfahrung mitgebracht, aber trotz allem sind ja schon viele Gefangene auch deutlich älter als man selber.
Das ist ja nicht nur älter, sondern auch körperlich krasser wäre das falsche Wort, mhm. aber einfach gleich, also ich bin groß, ja, okay.
Aber Größe heißt nicht gleich Stärke hängen. Und ich finde, ganz viele Gefangene sind mental so brutal stark und dann natürlich auch körperlich. Mhm. Und wenn du dann das erste Mal vor einer Mannschaft stehst mit 40 Gefangenen oder
ja, und du denkst so, hey,
ich bin nur. Ja, gut, vor allem auch das natürlich. Das ist ja schon auch, also ich wusste das im Vorfeld schon, aber allein das kann ja schon beeindrucken. Man kommt auf eine Abteilung und ist hier zuständig für bis zu 40 Gefangene bei uns, teilweise sogar einen Ticken mehr.
Ja.
Das ist ja schon eine Hausnummer eigentlich. Was dir aber wieder zeigt, dass es ja tatsächlich nicht ganz so krass ist, wie es immer gezeigt wird im Film, Fernsehen, dass es halt, ich meine, wenn wir alleine mit 40 Mann sind.
Naja, oder haben wir einfach alle nur Glück, weil unser Umgang mit der Gefangene und der Umgang zwischen Bediensteten und Gefangene einfach in Ordnung ist. Weil da kommt ja dieses Standard-Sprichwort wieder zum Greifen, so wie du in den Wald reinrufst, verkommt es hoffentlich aus der
Lauf. Ja, tatsächlich. Und es ist ja schon einfach ein Miteinander.
Ja.
Das ist ja schon so.
Schön, dein erster Tag.
Okay.
Und was vor allem verrückt ist, dass du dich nach 11 Jahren so gut dran erinnerst.
Ja, wenn es euch interessiert hat und euch auch etwas Spaß gemacht hat zuzuhören, bleibt auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, in der nächsten Folge ist ein Gast eingeladen, mit dem Matthias und Sonja sprechen werden.
Wir sind es nicht. Wir sind es nicht tatsächlich.
Aber was wir schon sagen können, in der nächsten Folge wird auch Lukas sich vorstellen und nochmal erklären, was er denn so an seinem ersten Tag erlebt hat. Ich bin gespannt.
Ich erinnere mich. Ist erst 2000 Arbeitstage her.
Ja, spannend zu hören vom Berufseinstieg bei einer JVA.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wir machen da vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel. So, nur um die Spannung aufrechtzuerhalten. Heute hatten wir die Frau Schäffler da aus dem Personalreferat. Vielleicht gucken wir mal auf die andere Seite, wie es neue Kolleginnen und Kollegen erfahren.
Möglicherweise. Wenn euch das auch interessiert, wenn ihr da zuhören wollt, abonniert uns, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne Kommentare, E-Mails, ruft uns an oder bei Instagram @seiamstart. Wir freuen uns, wir wollen ja auch immer noch ein Stück besser werden, auch euch das erzählen und euch näher bringen, was euch wirklich interessiert. Also macht es gerne und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Like da.
Dankeschön, ciao!